Sinn finden bis 23 oder sterben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ja, es ist wieder an der Zeit, mit jemandem zu sprechen, der sein Leben Jesus übergeben hat. Und mich freut es ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Patrick.
Danke, ja. Danke, dass ich da sein darf. Voll super.
Voll gern. Magst du kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer ein bisschen vorstellen?
Christi, ich bin der Patrick und ich bin aus Salzburg und lebe jetzt in Villach. Genau. Und jetzt bin ich da und wir quatschen.
Und wunderbar. Sehr gut. Drüber. Sehr gut. Ich habe von dir erfahren, du bist ursprünglich bei deinen Großeltern aufgewachsen.
Ja, genau.
Da interessiert mich gleich einmal, warum?
Ich bin mit drei von Bremen, ich bin in Bremen geboren und mit drei bin ich hergekommen. Mit meiner Schwester, die war ein Jahr jünger, weil meine Eltern waren recht jung, wie sie geheiratet haben, die waren aus Bremen. Mein Vater ist aus Salzburg, die haben sie da in Bremen kennengelernt und die waren recht jung und haben es nicht ausgehalten miteinander. Und genau. Und dann hat mein Vater irgendwann entschieden, er fährt mit uns nach Salzburg zu seiner zu meiner Großmutter und wir sind irgendwie dann da geblieben.
Also die beiden haben sie getrennt, ja, habe ich richtig verstanden?
Genau.
Okay,
ja.
Und dein Papa ist... Mit dir und?
Genau. Mit meiner Schwester.
Schwester.
Genau. Das haben wir nach Salzburg gekommen, bei den Großeltern abgeladen. Mein Vater ist dann auch wieder weitergezogen, hat dann wieder in Zell am See eine eigene Familie gegründet.
Okay.
Und meine Mutter hat einen Nervenzusammenbruch in Deutschland gehabt und hat sich auch nicht gekümmert um uns. Ja.
Schier.
Ja. Auf jeden Fall. Und bei uns war es so, dass wir trotzdem eine relativ behütete Kindheit gehabt haben bei den Großeltern. Meine Großmutter hat, meine Oma hat versucht, alles zu tun, was geht, was für uns notwendig ist. Und sie hat sich auch bemüht. Nur sie hat nicht mehr so die Kraft gehabt. Gell? Mein Opa ist bald einmal gestorben.
Okay.
Deswegen waren wir Kinder, wir waren so eine Patchwork-Familie. Da waren von der Seite nur ein Kind und von der Seite nur ein Kind. Und sie waren irgendwann überfordert. Und wir waren uns ein bisschen überlassen. Genau. Und dann ist es so passiert, dass wir, ganz speziell bei mir, dass ich trotz dieser relativ unbeschwerten Kindheit, ich habe es jetzt nicht viel gemeint, wie ich älter geworden bin, ist dann immer mehr aufgekommen, dass was ist mit meinen Eltern? Was ist mit meiner Mutter, mit meinem Vater? Mein Vater ist dann schon immer wieder mal gekommen, hat uns in Urlaub mitgenommen für ein paar Tage, aber er war dann wieder weg und für mich war das irgendwie ein Stück weit normal. Nur später bin ich draufgekommen, dass das eigentlich nicht normal ist. Sondern, ich bin zwar aus einer recht wüden Siedlung außer, da wo das eigentlich so Standard war, dass die Elternhaus nicht so intakt war, da bist du dann schon geschlagen worden fast, wenn du ein normales Familien... Das war richtig heftig. Und deswegen war das für uns auch normal. Wir waren in dieser Siedlung. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass das irgendwann mal aufkommen ist, keiner will dich. Du bist es nicht wert oder die wollen dich nicht. Gell? Und da habe ich schon ein bisschen so einen Knacks gekriegt und gemerkt, eigentlich bin ich ungewollt. Und das hat schon viel dazu getragen, dass später sehr viele Sachen passiert sind. Ja, genau.
Du hast gesagt, zwischen 13 und 15 hast du eine richtige Sterbelust gehabt.
Ja, genau. Also bei mir hat das angefangen, ich habe dann immer mehr Musik gehört in die Richtung, so dunkle Musik, Gothic und The Doors und solche Sachen. Und mir ist es dann wichtiger geworden, zum Schauen, was ist denn im Leben, was ist ein Wert, was ist das Leben wert und was ist im Leben los? Und ich bin draufgekommen, dass es voll finster ist eigentlich, dass die Menschen böse zueinander sind und nicht gut sind und gern die anderen übervorteilen und dass das Leben nicht so wertvoll ist für viele Leute, ja. Und dann irgendwann habe ich beschlossen, dass es besser ist, nicht zu sein, als zu sein. Das war ganz schlimm, war das mit 15, wie ich in die Lehre gekommen bin. Da habe ich Elektrolehre gemacht. Und dann habe ich mir echt die Frage gestellt, ist das jetzt mein Leben? Soll das alles sein, dass ich nur mehr aufstehe, arbeiten gehe und essen und dann schlafen und dann wieder das Gleiche und ein bisschen Party nebenbei? Ich habe mir nicht vorstellen können, dass das ein lebenswertes Leben ist. Es ist besser, du beendest das Ganze. Und ich habe immer wieder sterben wollen auf alle möglichen Arten. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, wie ich die Lehre gemacht habe. Die anderen sind drin gesessen, haben überlegt, ja, das Ohmsche Gesetz und so. Und ich habe überlegt, wie kann man am besten sterben mit Strom? Mit Strom.
Strom. Oh,
und ich habe das dann durchgezogen. Ich bin dann so weit gewesen, dass ich das alles fertig gehabt habe. Ich habe mit Strom töten wollen.
Wirklich? Also ja, du hast sowas wie einen elektrischen Stuhl baut?
Ja, ich habe elektrische Badewanne. Und habe das dann genauso so gemacht, irgendwie, dass das passt, irgendwie so für mich. Und
warte, Entschuldigung.
Okay.
Du hast alles vorbereitet, um das ernsthaft durchzuziehen.
Ja, ich wollte sterben.
Daheim bei Opa und Oma,
ja,
in der Badewanne,
ja,
damit du da den Schalter drückst und die Strom, also das Wasser unter Strom gestellt wird und du stirbst.
Ja, genau. Vorher wollte ich mir schießen und beim Fenster rausspringen und im Dachboden aufhängen. Aber das habe ich nicht durchgezogen. Aber das habe ich dann wirklich durchgezogen.
Das ist so skurril gerade.
Okay.
Also ich kann das alles gut nachvollziehen, aber das kommt jetzt gerade so schön geballt. Okay. Ich frage jetzt nicht noch, wie du das gemacht hast, weil sonst kommt dann wieder falsche Gedanken. Aber du hast dich natürlich gut auskennt mit dem Strom.
Ja, ich habe Elektriker gelernt. Ja.
Also es war eine todsichere Sache eigentlich.
Todsicher ist nie bei Strom. Das ist ja, das weißt du schon. Das ist immer bei Strom, ja, möchte gar nicht so viel reden, aber es kann immer sein, dass was nicht funktioniert.
Also es hätte immer nur sein können, dass du es überlebst.
Ja, natürlich, hätte sein können.
Okay.
Aber es hätte sehr gut sein können, dass ich es nicht überlebe. Mhm. Aber bevor das passiert ist, bevor es soweit ist, ich war bereit. Und dann ist auf einmal so eine Stimme in mir aufgekommen und das war nicht meine Stimme, weil ich denke nicht so, die gesagt hat, was ist, wenn es schlechter wird, wenn die Situation schlechter wird. Mhm. Und das hat mich wirklich abgehalten davon, dass ich gesagt habe, jetzt tue ich den Schritt. Mhm. Ich war total entsetzt, dass überhaupt diese Stimme da ist, weil ich habe nicht gerechnet, dass etwas passiert. Mhm. Und das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Und dann habe ich so rumgehadert mit meinem Leben, habe meine Arbeit gemacht und ich war nicht glücklich, ich war überhaupt nie glücklich. Aber das an diese Stimme kann ich mich erinnern. Und dann habe ich gedacht, was tue ich jetzt? Und ich habe mir dann überlegt, ich habe mit mir selbst einen Plan gemacht, mein erster Plan, was ich überhaupt im Leben gehabt habe, nämlich, dass ich bis 23 mir gebe, also ich schätze, es war bis 23, so wie ich es in Erinnerung habe, und da war ich 15, glaube ich, jetzt so. Und wenn ich es bis dahin schaffe, dass ich das Leben kennenlerne, dass ich weiß, was der Sinn des Lebens ist, wozu man lebt, dann mache ich Schluss.
Also ein Ultimatum.
Ein Ultimatum für mein Leben. Das war mein erster richtiger Plan. Und okay, dann, genau, den habe ich dann durchgezogen. Also ich habe dann Partys gefeiert, ich habe dann geschaut, was braucht man. Ich weiß nicht, ich habe mit älteren Leuten geredet, ich habe gefragt, ja, was ist wichtig zu tun im Leben. So, nur in unserer Siedlung war das ein bisschen schwierig, die älteren Leute. Die haben gesagt, ja, du musst einen Führerschein abgeschlossen haben. Oder eine liebe Freundin, weißt du schon, eine gute Arbeit,
ja,
so ein familiäres Leben, Freunde.
Das ist der Sinn des Lebens quasi.
Genau, für die meisten ist das der Sinn des Lebens. Und ich habe das probiert. Und als das, dann habe ich alles gehabt. Ich habe eine Lehre, ich habe dann eine Kaufmannslehre angefangen, ich habe die Elektrikerlehre abgebrochen, kurz bevor Schluss, und habe dann eine andere Lehre gemacht, weil ich einfach nicht können habe, mental irgendwie total ausgeklinkt gewesen bin. Aber die hat mir gefallen und mit Leute arbeiten hat mir gefallen. Und habe das abgeschlossen und habe dann auch gut verdient, habe ein Auto gehabt, eine Freundin gehabt, eine ganz liebe Freundin, die hat mich total mögen, viele Freunde, schöne Wohnung, eine große. Und ich bin dann im Bett gelegen, kann mich noch genau erinnern, mit, weiß nicht, wie alt der war. Und jedenfalls bin ich im Bett gelegen und habe mir überlegt, jetzt habe ich all das, was die Leute sagen, das brauchst du so ein schönes Leben. Mhm. Und ich war todunglücklich. Es hat mir überhaupt nichts gegeben, gell. Es hat mich nicht befriedigt. Ich gesagt, wenn das alles ist, dann ist wirklich besser, ich warte gar nicht bis 23, mache ich gleich Schluss. Aber ich habe diesen Plan im Herzen gehabt, mal mehr oder mal weniger verfolgt. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss man sonst noch tun? Was kann man sonst tun? Und dann bin ich auf andere Sachen gekommen. Eben, dass ich mich für Religion interessiere, fürs Lesen interessiere, für Philosophie interessiere, für all diese anderen Sachen. Und habe ich alles Mögliche ausprobiert.
Du hast mir gesagt, du hast nicht alle, aber viele Religionen und Drogen durch.
Mhm. Ja. Genau, also ich habe mit der Freundin Schluss gemacht, so rigoros, ich habe gesagt, so vorbei, jetzt machen wir das Nächste, jetzt geht das Nächste los. Vorher habe ich schon immer getrunken und gekifft ein bisschen und solche Sachen, das war schon. Das ist dann immer mehr geworden und ich bin dann immer ins Religiöse reingegangen, habe mich interessiert dafür, ob Religionen auch eine Antwort bieten können und esoterische Sachen und alle möglichen Bücher durchgelesen. ich habe dann in diese Bücher eigentlich keine Antworten gefunden. Eher mehr Fragen, als dass es irgendwie was Hilfreiches dargestellt hätte. Ja, und Drogen habe ich immer schon genommen, eigentlich seit klein auf, kann man sagen. Aber es ist dann exzessiv geworden, es ist da viel mehr geworden. Ich habe dann gemerkt, dass ich viel mehr kiffen tue und dann kamen härtere Drogen dazu.
Wie alt warst du, als das mehr geworden ist?
18, 19, mhm. Genau. Und dann bin ich stärker in das reingegangen, stärker mit Religionen und überlegt, was ist das, was kann das, habe das gelesen. Ich weiß nicht, da habe ich immer eine Zeit lang irgendwo in St. Johann gewohnt. Mit ein paar so Hippies. Mhm. Und wir haben uns die ganze Zeit irgendwie so esoterische Schriften reingezogen und das ausprobieren wollen, ob das was bringt. Und mit so Gurus und all das so Zeug. Das hat mich total fertig gemacht. Und dann habe ich meditiert und dann ist tatsächlich ein Licht angegangen. Aber es war kein so ein schönes Licht, das sagst du ja so super.
Ein inneres Licht, oder?
Nein, es ist das Licht, wie man so Lichtschalter einschaltet. Weißt du, wenn du die Augen schließt, ist es dunkel. Und auf einmal meditierst du eine halbe Stunde, auf einmal wird es hell. Richtig hell.
Trotz geschlossener Augen.
Ja. Und das hat mir eher, das war eher eine furchtbare Erfahrung. Eher schreckliche. Es war, Es war kein schönes Licht. Es war kein angenehmes Licht. Ja. Ich dachte, okay, die Welt möchte nicht gehen. Mhm. Das hat mich eher abgeschreckt ein bisschen. Ja. Vielleicht ist es auch durch die Drogen, aber ich weiß es nicht genau. Jedenfalls bin dann weitergegangen. Schließlich bin ich dann so Bob Marley kämen, so mit Rastafari, das ist eine eigene Religion. Mhm. Und ich mir gedacht, das ist viel happier, wie das andere Katholizismus und das andere Zeug. Und bin ich mehr in die Richtung Rastafari gegangen und habe auch viel Bibel gelesen in der Zeit, ein bisschen so in der Richtung mit dem Ganzen. Mhm. Weil vorher habe ich alles Mögliche durch, alle möglichen esoterischen Weisheiten und genau. Und ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, das war interessant, da bin ich in einem Supermarkt gestanden. Und dann hat es mir irgendwie meine Blicke zu so einem Kartenständer, wo normal so Karten drauf sind, so Motive hin. Und in der Zeit habe ich Dreadlocks gehabt, habe viel gekifft und habe viel Reggae gekocht natürlich und habe mich auch mit esoterischen Schriften und mit indischen Schriften interessiert und habe viel so Weisheiten gelesen. Bhagavad Gita habe ich gelesen, so über Krishna und das ganze Zeug, die ganzen Götter von Indien. Und beides vermischt und dann bin ich hingegangen und mir ist wirklich hingezogen irgendwie. Und dann stehe ich vor dem Kartenständer und vor einer Karte, da ist so ein Fakir, auf so einem Fakirbrett mit diesen Nägeln gelegen, mit Dreadlocks und einer Windel an. Mhm. Und das war für mich so ein Bild, wie du, egal was du da treibst, egal was du da versuchst mit den ganzen Religionen, mit dem ganzen, du bleibst ein geistiges Baby mit dem ganzen Zeug. Mhm. Und das hat mir so klar gewesen. Ich dachte, ich muss raus aus dem Ganzen, ja. Ja, und wenn du länger mit Drogen zu tun hast, merkst du wahrscheinlich, dass das nicht so einfach ist. Ich habe dann sogar härtere Drogen genommen, da sind härtere Sachen dazukommen. Und ich bin dann Dealer geworden, ich habe dann die Sachen verkauft, damit ich leben kann und bin dann immer mehr so, ich würde sagen, so Art obdachlos, orientierungslos, hoffnungslos gewesen.
Darf ich da kurz einfach einwerfen? Ja. Hast du nach außen hin normal und gut bürgerlich gewirkt?
Nein, das habe ich schon lange nicht mehr. Okay. In der Zeit habe ich lange nicht mehr. Eher so, dass ich irgendwo hingegangen bin, trommeln und mit Djembe. Okay. Und
also, sage ich mal, so alternativmäßig ja, das schon. Ja. Aber hätte man die als, sag ich mal, Sandler oder als Junkie wahrgenommen?
Also als Sandler bestimmt nicht, als Junkie auch nicht.
Ja.
Ich habe nicht gedrückt oder solche Sachen. Also nicht so harte Drogen, sondern
was heißt gedrückt? Spritzen?
Spritzen, genau. Mhm. Braunes Zeug und so. Aber ich habe eher so Kokain und so Aufputschmittel und eben Trip oder Kiffen und solche Sachen oder trinken, weil saufen. Solche Sachen waren eher dran bei mir. Aber das ist nicht so im Vordergrund gestanden, dass ich jetzt nur Drogen nehme, sondern es war eben wirklich wie ein Mittel zum Zweck. Das war auch so eine Suche, findet man da drin irgendwas, was an Befriedigung gibt. Mhm. Also ich habe dann immer nur den Sinn des Lebens gesucht. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir sind so ein paar Leute, die was alle drauf waren auf irgendwelche Drogen, haben uns getroffen, Feuer machen zusammen, weißt schon, Lagerfeuer und reden. Und dann hat einer von denen gesagt, wir alle sind auf der Suche nach dem Leben. Und wir sind alle irgendwie auf der Suche, ja. Und die Drogen, hinter jeder Sucht steckt ja Sehnsucht. Das ist ja ein ganzer, fast so abgenutzter Spruch eigentlich schon. Aber es stimmt schon, man sucht da drin meistens was, gell. Mhm. Viele bleiben natürlich dann auch hängen und die kommen nicht mehr raus. Aber es war bei mir gar nicht so, dass ich unbedingt jetzt so in dieses Business einsteigen wollte.
Mhm, verstehe.
Aber ich habe dann halt mal Drogen verkauft, ja.
Mhm.
schmuggelt auch teilweise von anderen Land.
Ah, okay.
Ist, glaube ich, schon verjährt, deswegen träume ich es. Ich glaube, das ist schon lange her.
Na, wollen wir es hoffen. Okay. Okay, gut. Und wie ist dann weitergegangen? Also was war dann so ein Wendepunkt
in deinem Leben? Genau. Ich habe meine Mutter nicht kennengelernt, richtig am Anfang von meiner Mutter geredet. Ich habe sie besucht und habe sie kennengelernt und ich habe sie lieben gelernt. Sie ist eine ganz liebenswerte Person und ich habe sie total gern. Mein Vater eigentlich auch. Nur waren die heute alle sehr fern, diese Leute. Und ja, in der Zeit hat meine Mutter mit einem Lebensgefährten, das war es nicht so, der hat auch mit Drogen zu tun gehabt und das war alles so ideal, das Ganze. Aber wir haben meine Mutter kennengelernt und wir haben uns viel austauscht. Sie war Zeugin Jehova und ihr Mann war ein Disco-Besitzer, der hat zwei Discos besessen und ich war mit ihm war ich die ganze Zeit auf Drogen. Und es war schräg, relativ lange. Aber ich habe sie besser kennenlernen dürfen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, gib mir mal die Bibel. Und ich habe mit der Bibel eigentlich nicht so viel am Hut gehabt. Also durch das Rastafari schon mal die Bibel lesen. Aber ich habe dann wirklich mal gehabt, so das, ich habe schon fast alles durch, ich habe alles probiert, ich habe alles gelesen. Natürlich habe ich es nicht alles, aber so vom Denken her. Mhm. Und dann habe ich gedacht, die Bibel gebe ich mir auch noch zum Schluss. Und dann hat es mir so eine Zeugen Jehova Bibel gegeben und ich habe den dann eifrig gelesen.
Darf ich fragen, Zeugen Jehova Bibel, ist das eine spezielle Übersetzung?
Ja, das ist ein bisschen eigen. Wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie die normale Bibel, was man so kennt, nur mit eigenen Betonungen, wo halt die Lehren mehr betont werden von den Zeugen.
Weißt du, gibt es da einen Übersetzungsnamen, dass man weiß, aha, das ist jetzt zur Zeugen Jehova Bibel?
Die Neue Weltübersetzung heißt die.
Ah, die Neue Welt, okay.
Steht da so drauf, die Neue Weltübersetzung. Und Jesus ist nicht Gott, sondern nur ein Gott. Ah. Steht dann ganz groß in so auseinandergeschrieben E-I-N, ganz, damit man es gar nicht übersehen kann, wie so ein Stoppschild.
Okay.
Jetzt nicht vergessen, es steht drin übrigens so, gell? Okay.
Verstehe. Die Neue Welt.
Übersetzung.
Wie gewusst.
Genau, und ich habe dann das gelesen und ich muss dir vorstellen, ich war dann wie so ein Einsiedler. Ich war dann auf dem Berg meistens, weil in Salzburg gibt es ja viele Berge. Habe gekifft, habe andere Sachen gemacht und habe die Bibel gelesen, habe Dreadlocks gehabt. Hab Djembe gespielt und hab mit Leuten abgehängt und gechillt, sagt man halt, gell. Und meine Sachen gemacht, aber es war schon richtig tief, das Ganze, gell. Also ich hab die Leute teilweise, kannst du dir vorstellen, ich bin in der Früh mit dem Berufsverkehr mitten in die Stadt reingesessen, auf einer Bank, wo die Leute so in der Früh zur Arbeit fahren und ich mir dachte, so mit einem Joint in der Hand, die Blöden fahren da jetzt in die Arbeit, die armen Hunde, die tun mir so leid. Aber eigentlich war ich der Arme, weil ich bin ja schräg drauf gewesen. Die haben nur ihre Dinge gemacht, was sie halt machen, was ein normaler Mensch macht. Ich war schon völlig abgespaced, also völlig weit weg von der Normalität. Und in der Zeit, wo ich Bibel gelesen habe, auf einmal hat es einen riesen Duscher getan, denn ich habe gelesen und ich habe immer viel mit Tieren zu tun gehabt. Tiere waren mir immer total lieb. Ich meine, fast alle Menschen, gell. Die Hunde sind die besseren Menschen, so auf die Art. Und da habe ich gelesen, geh hin zur Arme, so du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Sie hat keinen Anführer und keinen Aufseher und trotzdem bereitet sie ihre Nahrung im Sommer und in der Ernte ihr Brot. Und das hat mir so einen Stich ins Herz gegeben. Ich habe von Anfang gelesen, von 1. Mose weg bis dahin, Sprüche, so. Und dann habe ich das gelesen und es war wie wenn du das mir sagst. Also es war wirklich so ein Ansprechen. Und ich war voll, wie so eine Stimme, was ich damals auch gehört habe. Aber so richtig so eine tiefe Stimme, so, Achtung, Stopp, da passiert jetzt was ganz Schlimmes. Und Gott hat mir dann wirklich irgendwie so vor die Wahl gestellt, gehst den Weg, dann wirst du sterben, oder gehst du den Weg, dann wirst du leben. Und das war für mich schräg, dass ich so angesprochen werde von dem, und ich habe gemerkt, dass die Bibel ganz anders ist wie andere Bücher. Ich meine, ich habe viel nicht verstanden, gell? Mir hat das immer geärgert, warum Gott immer so auf die Israeliten, immer bedacht, warum nicht die Burgenländer, oder andere, und war halt so, gell. Ich habe nichts verstanden, außer dass der Regenbogen, das ist nicht umsonst da. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte, das ist halt einfach so da.
Ja.
Aber nein, das ist deswegen wegen der Sinnflut da. So,
so ganz kurz für die Leute, die das nicht wissen mit dem Regenbogen, was das für ein Symbol ist.
Der Regenbogen kommt nicht aus der Gender-Ideologie, sondern der ist,
das ist gut.
Deswegen, weil Gott hat versprochen, dass nie wieder Flut geben wird und hat als Zeichen des Bundes, das ist einer der ersten Bünde überhaupt in der Bibel, einen Regenbogen gemacht. Um zu zeigen, es wird nie wieder die Welt durch Wasser überschwemmt werden. Es wird ja viel schlimmer mit Feuer passieren.
Aber Wasser wird es nicht mehr sein.
Wasser wird sicher nicht mehr sein.
Ja, okay. Ja, danke. Das ist eine kleine Infoklappe. Okay, gut. So wie in Faden verloren, ja.
Okay, sechst. Also es ist so weitergegangen, dass ich die Bibel gelesen habe und ich bin angesprochen gewesen und ich war total, auf einmal war die Bibel auf einmal alles. Ich habe Gottes Reden gehört, ich habe so viele Situationen erlebt, wo ich Drogen genommen habe und dann ist die Bibel aufgeschlagen, gelegen bei einem Freund von mir, sind lauter so Leute, die was alle auf irgendwas drauf waren und es hat schon genebelt da drinnen und es ist ein Lichtstrahl reingefallen von oben durch die verhängten Decke. Weil es dann teilweise schlimme Häuser gewesen, wie so Opiumhöhlen. Und es ist nur ein Lichtstrahl runter und genau auf die Bibel. Und ich gehe da hin und lese da irgendeinen Satz und so. Und so irgendwas. Nur das Problem war, egal was ich gelesen habe, es hat mich verurteilt. Also ich habe irgendwann eine Angst vor der Bibel entwickelt. Ich habe das Wort da gesehen und ich habe mich total gefürchtet. Weil ich als guter Rastermann, was ich damals gedacht habe, dass ich bin, habe immer mehr gesehen, dass ich mehr Babylonier bin. Und Babylonier sind so die, da willst du auf keinen Fall hin, wenn du ein Rastermann bist, so auf die Art. Das sind so die Menschen, die was eben gottlos sind, so auf die Art, gell, kann man sagen, so gottlose Menschen. Und ich habe immer mehr gesehen, dass ich so ein Mensch bin, dass ich nicht so ein Guter bin, der was Gutes tut, sondern jedes Wort, was ich aufgeschlagen habe, hat mich verurteilt. Du wirst sterben in deiner Sünde und der Mensch, der was ungerecht ist, wird nicht, und du weißt schon, was da drin steht, also, aber das hat mich alles verurteilt. Egal, was ich aufgeschlagen habe, es war verurteilend. Und ich habe schon richtig so, weiß nicht, wie wenn du kein Geld auf der Bank hast und du musst die Karte reinstecken, du kriegst schon so einen Zitterer beim Hingehen. Und bei mir war es schon so, dass ich mit Furcht und Zittern die Bibel aufgeschlagen habe. Und irgendwann bin ich so zum Neuen Testament und Jesus, und das war auch schlimm, weil dann habe ich die Bergpredigt gelesen. Das hat mich völlig verurteilt. Und ich war total verurteilt. Also in meinem Herzen war ich verurteilt. Und genau. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist eh aus. Gott verurteilt mich. Und ich habe gemerkt, es gibt für mich kein Leben mehr. Es gibt für mich kein Sinn mehr. Es gibt nur mehr Verurteilung. Es gibt nur mehr du wirst sterben. Du hast dein Leben versaut. Du hast das nicht gefunden, was du gesucht hast. Du hast aber das Gegenteil gemacht. Du hast gelogen, betrogen. Ich habe jetzt nicht viel darüber geredet, aber ich habe natürlich in der Zeit auch sehr viele böse Sachen gemacht. Ja. Und ich habe gemerkt, das ist vor Gottes Augen nicht gut. Und ich bin eine Sünde in seine Augen. Das habe ich alles gewusst. Und nur ich habe nicht gewusst, was soll ich tun damit. Und ich bin dann zur Kirche sogar gegangen, und bin zum Pastor oder zu einer Pastorin da gegangen. So weibliche Pastor heißt doch Pastete, oder? Und ich bin da hingegangen und habe dann, es war ein weiblicher Pastor. Ich habe mich gewundert, warum die einen weiblichen Pastor haben, die Kirchen. Aber ist wurscht. Jedenfalls habe ich gesagt, ich muss zu Gott, ich bin verloren. Ich bin zu der hingegangen und gesagt, helfen Sie mir, ich brauche Gott, ich bin verloren. Die war völlig fertig. Irgendein so wildfremder, fertiger Hund will zu Gott.
Mit Dreadlocks.
Ja, mit Dreadlocks und weiß nicht, total wild ausgeschaut und sie war völlig überfordert und sie hat gesagt, ja, nehmen Sie mal Platz, beruhigen Sie sich und ja, was ist los und warum und wieso und habe ich erzählt, dass ich eben Not bin, ich weiß, ich bin ein Sünder und ich kenne Gott nicht und weiß nicht, was ich tun soll. Und sie hat nur eine Sache gesagt, das hat mir echt geholfen. Denken Sie drüber nach, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Dann bin ich rausgegangen aus dem Ganzen und habe drüber nachgedacht, ja. Genau.
Wow.
Aber was mir im Endeffekt, da sind viele Dinge passiert, viele Dinge. Aber was ich eine ist, ganz eine markante Sache, nämlich, ich habe zu der Zeit kurz gearbeitet bei beim Laden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo, Möbelix, glaube ich, sowas. Habe ich kurz gearbeitet und ich war recht arbeitsscheu. Ich habe geschaut, dass ich frei kriege. Du weißt schon, was ich meine. Jedenfalls, mein Hausarzt war nicht zu Hause. Und ich habe dann im Telefonbuch nachgeschaut, Ersatzärzte, gell? Und dann bin ich zu einem Dr. Rass gekommen. Und ich war Raster. Und dann habe ich den angerufen und habe einen Termin ausgemacht. Und der Arzt, der war total, der wollte unbedingt wissen, wer ich bin. Das war ganz anders wie ein normaler Arzt. Er hat gefragt, ja, wer bist du und was machst du und darf ich dir für Pizza einladen? Und sowas habe ich noch nie erlebt von einem Arzt, dass er so redet. Weißt du, normalerweise die Ärzte sagen ganz Abstand und das und so. Und der wollte mir immer unbedingt in sein Leben. Und er hat gesagt, dass er Bibel liest und gläubig ist. Und ich habe dann gesagt, ja, Bibel lesen tue ich auch. Gläubig weiß ich nicht, ja. Aber er hat gesagt, komm zu mir und zu mir nach Hause und essen wir Pizza zusammen und solche Sachen. Mir ist das ein bisschen suspekt gewesen, weil ich sowas nicht kennt, habe so Aufmerksamkeit. Und ich bin da nie hingegangen. Ich habe gesagt, ja, ich komme schon mal, aber ich bin nie hingegangen. Jedenfalls habe ich in der Zeit auch neben der normalen Zeugen Jehova Bibel auch eine andere Bibel gelesen, auch eine katholische Bibel. Und während ich es aufschlage und lese das Wort, geh zum Arzt, denn der Arzt hilft dir. Das steht, glaube ich, in der katholischen Bibel, so in der Apokryphen oder irgendwo. Und ich habe das gelesen und es hat mich total angesprochen. Ich habe gewusst, Gott meint diesen Arzt. Und dann habe ich mich aufgemacht und bin zu dem Arzt gegangen und der hat seinen Hauskreis gehabt. Und nach zwei Abenden Hauskreis habe ich gewusst, okay, der hat mit mir so ein Spiel gemacht, wie wir mal rettet und hat mir gezeigt, die Sünde trennt dich von Gott. Nur das hat mir alles nicht geholfen, weil ich nicht verstanden habe, wie das jetzt helfen soll. Gell? Mhm. Bei mir hat nur eine Sache hat mir wirklich geholfen, nämlich wie irgendwie beiläufig gesagt hat, dass Jesus Gott ist. Und das hat mir noch nie wer erzählt. Mhm. Für mich war das noch nie bedeutend. Jesus ist als Märtyrer gestorben wie ein anderer Prophet, okay. Aber dass der Gott ist, das habe ich nicht kapiert gehabt. Und er erzählt, dass Jesus Gott ist und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Und weißt du warum? Weil es war so, dass mein bester Freund, das ist so ein ganz lieber Kerl und der hat mich total mögen, wir sind aufgewachsen zusammen. Und der hat immer so einen Spruch drauf gehabt, weil wir uns gern gehabt haben, hat er immer gesagt, für die will ich sogar sterben. Also so manche Freunde haben das, mit Blutsbrüderschaft oder das. Und der hat immer gesagt, für die will ich sogar sterben. Und hat das natürlich nie machen müssen. Gell? Mhm. Aber dann ist der Groschen deswegen gefallen, weil wie Jesus Gott ist und der ist ja runtergekommen, ich habe das gelesen mit Jesus und alles, wenn der Gott ist, dann ist der runtergekommen, ist für mich gestorben, obwohl er mich nicht einmal gekannt hat. Mhm. Und mein bester Freund sagt immer, er wird für mich sterben. Hat es aber nie getan. Mhm. Aber der hat mich gar nicht gekannt, dieser Jesus, und ist für mich gestorben.
Also Gott ist quasi dann ja nur eine Stufe höher als der beste Freund, ja, weil der hat es wirklich da, obwohl er dich nicht kennt hat. Und der beste Freund kennt dich, hat es aber nie da müssen.
Ne? Ja, genau. Genau. Und das war für mich so richtig so, aha. Mhm. Und dann habe ich mich sofort auf meine kleinen rosigen Knie geschmissen und habe meine Busse getan und habe gesagt, was muss ich tun? Sagst du, ich tue alles. Und dann haben die gesagt, ja, gib dein Leben Jesus, lass ihn Herr sein in dein Leben. Das war dann nicht so, dass ich jetzt auch mechanisch irgendwo Gebet gesprochen habe, überhaupt nicht. Ich habe das alles mit Gebet und das war alles fremd für mich so. Sondern das war wirklich so, ich darf meinen ganzen Müll wo abladen. Mhm. Ich darf jemandem wirklich sagen, bitte, das komm in mein Leben, hilf mir. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe Jesus alles hingelegt. Ich habe erzählt, was ich falsch gemacht habe. Was ich damals dachte, was ich falsch gemacht habe. Und während ich das mache, ist es immer schön heller und heller geworden. Aber nicht so ein helles Licht wie beim Meditieren, sondern von innen heraus ein Licht, das sagt, es ist gut, es ist heil. Ein warmes Licht, ein schönes Licht, das nicht gesehen worden ist. Aber dann ist wie ein Panzer von meinem Rücken eine Last runtergefallen. Mhm. Und das merkst du, wenn es weg ist. Wenn diese Belastung wegfällt, du merkst es. Und ich war voll happy und glücklich und bis heute eigentlich. Und das war mit 23.
Das ist cool. Also quasi, du hast das Ultimatum gestellt, bis 23 möchtest den Sinn gefunden haben, sonst bringst du dich um.
Ja.
Und mit 23 ist das passiert.
Ist passiert.
So cool, oder? Dass man wirklich sagen kann, ich hab da den Sinn des Lebens gefunden. Mhm. Weil, also, meine eigene Erfahrung ist ja, dass man mit so vielen Menschen spricht und diese große, große Unsicherheit halt vorherrscht. Ja, wissen kann man es ja eh nicht und es ist ja noch nie wer zurückgekommen vom Tod, ne, und man gibt halt sein Bestes in der großen Hoffnung und eigentlich trostlosen Hoffnung, dass es schon reichen wird für den Himmel irgendwie, und dann dürfen wir zwar sagen, wir haben den Sinn des Lebens gefunden.
Ja. Ja,
also jetzt für alle Zuhörer, es geht nicht darum, dass wir zwar das Privileg haben, sondern dass es jedem Menschen offen steht und dass es, da bist du vorher ein schönes Beispiel, finde ich, dass es jedem zusteht und zusteht, ne, ermöglicht ist zumindest, dass er diese Gnade für sich in Anspruch nimmt. Aber was mir bei dir gefällt, ist, dass du so viele Religionen und Drogen ausprobiert hast, aber nicht fündig geworden bist. Mhm. Und dass es eben nicht egal ist, woran man glaubt, sondern dass da eben ein Unterschied existiert.
Absolut.
In der Aussage, in der Lehre, und dass es eben, ja, wie Wahrheit und Lüge, ne? Du kannst 1000 Lügen erzählen, aber ein Satz ist wahr. Mhm. Aber den einen wahren Satz, also diese 1000 Lügen herauszufiltern,
ist schwierig.
Und wenn du aber nur 999 Lügen gehört hast, denkst du, man kann es halt nicht wissen. Das ist halt alles irgendwie eh nicht wahr. Aber
es gehen eh viele auf.
Ja.
Also an dem scheitern viele.
Ja.
Sagen, ich finde eh nichts. Und es ist eh nicht da.
Ja. Ja. Nein, voll schön. Freut mich total für dich. Und du hast dich bekehrt.
Ja.
Bist bei diesem Hauskreis quasi gläubig geworden, beim Dr.
Genau.
Rast.
Ja, Mittlerweile habe ich selber zwei Hauskreise.
Ah, cool. Selber,
oder besser gesagt, arbeite mit und in zwei Hauskreisen und predigt ab und zu, bin auf der Straße, bin bei Leuten. Ich mache das immer noch, obwohl es jetzt schon Jahre her ist mittlerweile, bin schon älter geworden.
Mhm.
Genau.
Übrigens, also für die, die es jetzt nur hören, oder auch die, die den sehen, YouTube-Leute, schätzt mal, wie alt der ist. Ich habe jetzt gerade umgehauen, ne? Also der, ich hab, er hat gesagt, und ich habe noch gesagt, der 41, sagt der 51, ne? Mhm. Unfassbar,
ja.
Also.
Ja, bin schon älter.
Gut gehalten.
Danke.
Gut konserviert von Drogen und Akku.
Ja, offensichtlich.
Nein, unglaublich, ja.
Also ich mache jetzt immer noch, also ich, die Freude ist nie weggegangen, also diese Entlastung ist nie weggegangen. Und ich muss echt sagen, es ist viel auf und ab dann passiert im Leben, natürlich wie in jedem Leben auch. Ja. Das passiert einfach. Aber diese Grundstimmung, dass ich weiß, ich habe vor kurzem mit einer lieben Bekannten geredet und da haben wir über den Sinn des Lebens geredet und sie hat gefragt, und hast du es gefunden?
Mhm.
Und ich habe mir dann strahlend sagen dürfen, ja, ich habe es gefunden.
Mhm.
Und habe erzählt, wie das passiert ist. Und das ist schon super. Also wenn du weißt, wozu du lebst und was der Sinn ist von dem Ganzen.
Ja.
Weißt du, viele sind sofaselig oder hausselig oder autoselig, aber gottselig sein ist doch viel besser.
Mhm.
Da hast du ein Bleibendes. Weißt du, das Bleibende, das ist das Geistige ist bleibend. Das Materielle wird irgendwann einmal weggehen.
Mhm.
Und was ist das Erste, was du rettest, wenn irgendein Haus brennt? Nicht dein Möbel und nicht dein Fernseher oder dein iPod, sondern du rettest deine Kinder und deine Frau und was ich weiß alles.
Mhm.
Die Katze vielleicht. Wenn es nett ist. Okay.
Ja, sehr schön. Okay, nur kurz zu Drogen. Du warst schon eine Sucht, oder? Also du hast ja nicht einfach nur zum Spaß ein bisschen, sondern du warst ja schon da mittendrin und bekannt als Schmuggler oder Dealer zumindest.
Ja.
Wie ist das dann weitergegangen?
Ich glaube, das war so, dass Gott mir die Drogen irgendwann einmal verleitet hat. Also irgendwie war das so, dass je mehr ich mit der Bibel beschäftigt war, desto weniger habe ich innerlich Lust gehabt auf das Zeug. Nur wenn du an die Ketten rührst, dann merkst du, dass sie da sind.
Mhm.
Und dann merkst du auf einmal, ich kann ja nicht aufhören mit dem, ich kann ja nicht aufhören mit dem. Da geht es nicht nur um Drogen, da geht es um andere Dinge, egal um was. Alles, wo du Ketten hast, die bewegen sich nur, wenn du dran rührst.
Mhm.
Solange du nichts tust, nichts veränderst, sind die Ketten da. Oder vielleicht der goldene Käfig oder was auch immer.
Mhm.
Und bei mir war es so, dass ich sehr viel gekifft habe. Also jeden Tag. Ich war ein ganzes Jahr lang durchgehend so drauf, dass ich dann nach einem Jahr nüchtern war. Und das war für mich dann so, wie wenn du Drogen nimmst. Weil es so unnatürlich schon war.
Mhm.
Wenn man es jetzt ein bisschen, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber so in der Richtung war das. Genau. Nur ich habe nie so harte Drogen genommen. Ich habe gekokst schon oder meinen Trip oder so. Aber ich habe nie so gedrückt oder Crack oder solche Sachen. Da gibt's ja ganz schlimme Sachen, wo du schnell drauf hängen bleibst. Das war bei mir nicht so viel der Fall. Deswegen war das nie so das Überthema, Drogensucht. Mhm. Ja. Also irgendwann habe ich es auch nicht mehr so richtig wollen und dann ist es schon langsam geworden, dass ich weggekommen bin davon. Genau.
Mhm.
Aber es war nie so, dass ich jetzt ganz einen schwierigen Entzug gehabt hätte oder in der Klinik eingeliefert worden bin. Sondern es war eher, ich hab irgendwie in die Drogen ja auch was gesucht. Und als ich das Bessere gefunden habe, habe ich gesagt, jetzt darf ich das loslassen.
Mhm.
Und alle möglichen Sachen loslassen.
Das heißt, du hast normale Zigaretten auch geraucht?
Ja, Zigaretten.
Und du hast gekifft?
Ja, gekifft, gesoffen habe ich
viel. Gesoffen auch. Und Drogennummer, alle möglichen Arten?
Alle möglichen, ich weiß nicht, Tabletten oder das einmal oder das einmal.
Ja. Das ist jetzt alles weg?
Alles weg, ja.
Ah, cool, wunderschön.
Ja. Mhm. Aber andere Süchte auch, weißt du, wenn es im sexuellen Bereich, dass Süchte weg sind, das ist ja befreiend alles. Oder wenn es um Verzweiflung geht, dass diese Verzweiflung weg ist.
Mhm.
Ja, oder Sucht nach anderen Dingen. Also es war nicht nur Drogen.
Ja.
Und die meisten Leute, die was drogensüchtig sind, die kämpfen mit ganz vielen anderen Sachen auch. Und wenn die da befreit werden, das ist natürlich wunderschön.
Ja.
Wunderschön.
Toll. Hast du noch einen abschließenden Gedanken? Oder
In letzter Zeit ist immer, bei mir ist es so gewesen, dass ich praktisch vom Mein erster Wunsch in meinem Leben war, dass ich stirb.
Mhm.
Der erste Wunsch, was Gott für mich gehabt hat, ist, dass ich lebe. Und deswegen, in letzter Zeit geht immer wieder so drum um Sterbehilfe, in meinem Kreis halt zumindest. Mhm. Ja, dass es erlaubt ist, jetzt ärztliche Aufsicht, Sterbehilfe zu leisten. Und dann habe ich mir überlegt oder gedacht, ich möchte kein Sterbehelfer sein, sondern Lebenshelfer. Dass ich Menschen hilft zum Leben und nicht zum Sterben.
Mhm.
Tada! Sowas in die Richtung.
Cool. Mhm. Toll.
Genau. Super.
Wünsche dir alles Gute.
Danke.
Ja, Dann sind wir, glaube ich, mit dem Wichtigsten durch, was wir besprechen wollten. Mhm. Es ist mir eine Freude gewesen, dass du da warst.
Danke, ebenfalls.
Und danke. War echt ein schönes Gespräch. Mhm. Für mich jedenfalls.
Okay, für mich auch.
Und schon. Ja, wenn du zu Hause, Moment, was sage ich da immer? Entschuldigung, ein Filmriss. Nein, Moment, mir kommt es gleich wieder. Lustig, was sage ich da immer?
Auch Lust hast, das zu erleben, dann schalt dir ein, tick dir ein.
So lustig, ne? Das habe ich schon tausendmal gesagt. Warte, gleich. Ah ja, jetzt weiß ich es. Wenn du nur Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib in unsere Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün@gmail.com. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teil diese gerne oder auch den gesamten Kanal. Lieber Patrick, ich wünsche dir eine gute Nachhausefahrt.
Danke.
Und Gottes Segen weiterhin.
Danke.
Ebenfalls. Und möge dein Wunsch, ein Lebenshelfer zu sein oder zu werden, in Erfüllung gehen.
Super, voll gut.
Danke.
Danke sehr, danke fürs.
Und dir wünsche ich, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.